Herzlich willkommen zu einem neuen Jahr Otto Talk. In diesem Podcast sprechen wir mit Persönlichkeiten aus der Umgebung und reden mit ihm über die aktuellen Themen und stellen ihnen Fragen, die ihr vielleicht selber noch nicht wusstet.
Ich bin Ronja und neben mir sitzt
Melissa.
Und heute interviewen wir Susanna Woide und Ronny Endler. Die beiden sind Karate-Trainer.
Okay, wollt ihr vielleicht erstmal etwas über euch erzählen und über eure Arbeit?
Ja, hallo, ich heiße Ronny, ich bin Karate-Lehrer, habe hier in Bad Schwalbach die Karate-Schule und bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig als Karate-Lehrer unterwegs, unterrichte von Kindern bis Erwachsene in allen Bereichen und auch viel an Schulen und Kindergärten unterwegs, so mein täglicher Arbeitsablauf.
Genau, ich bin Susanna, ich bin 18 Jahre alt, ich gehe hier noch zur Schule. Jetzt noch 12. Klasse. Karate mache ich seit 10 Jahren und aktiv als Trainerin bin ich seit 2023.
Okay, das ist einmal schön. Wir haben hier heute eine Box vor uns und da dürft ihr euch einmal vier Fragen rausziehen, also jeder zwei. Genau, könnt ihr da einmal machen.
Hamburger oder Cheeseburger? Definitiv Cheeseburger mit ganz viel Chili-Cheese.
Ja. Okay, spontan oder alles planen? Planen tue ich gerne, aber es endet dann in spontanen Entscheidungen.
Gesund oder ungesund einkaufen? Eher mehr gesund einkaufen.
Würden Sie eher Bier oder Wein trinken? Tatsächlich nichts von beidem. Am liebsten würde ich einen Apfelsaft trinken.
Mhm. Okay. Und was landet so im Einkaufswagen, wenn der so gesund ist? Was ist da so öfters drin?
Dadurch, dass ich ja schon lange Karate mache und halt auch recht bewusst lebe, gucke ich schon, dass regionale Sachen, Bio-Sachen im Einkaufskorb liegen. Ja, so die ganze Gemüseabteilung, dann geht's weiter über Joghurt und sowas, Käse. Die Woche über fast vegetarisch. Also schon gesunde Sachen.
Okay. Also wir können jetzt mit dem Interview beginnen und da stellen wir euch jetzt einfach ein paar Fragen.
Gerne.
Okay, die erste Frage wäre, was bedeutet JKA und wie heißt das Dojo?
JKA bedeutet Japan Karate Association, also der japanische Karateverein, ist mit weltweit der größte Karateverband, den es gibt. Und ich habe die Schule halt nach diesem Verband genannt, die JKA Karate-Schule. Und wir haben einen japanischen Namen, den habe ich von meinem damaligen Meister bekommen zur Einweihung. Das Dojo heißt Kiri Gaoka Dojo. Und Kiri sind in Japan ein ganz bekannter Baum mit lila Blüten. Und es ist so ein starker Baum von der Symbolik her. Und ja, der Name bedeutet halt dieser Kiri-Baum auf einem Hügel.
Wie sind Sie denn dazu gekommen, ein Karate-Dojo aufzumachen?
Ich habe als Kind angefangen, Fußball und Tischtennis zu spielen und habe ganz schnell gemerkt, dass Bälle nichts für mich sind. Und dann gab es in meiner Region nur noch eins, Karate zu machen als Hobby. Und letztendlich bin ich dabei geblieben. Ich hatte damals einen ganz guten Trainer, der mich dann mit nach vorne geholt hat für Aufwärmübungen und so weiter. Und es hat mir damals schon so viel Spaß gemacht, anderen irgendwie was zu zeigen oder was vorzumachen, dass es für mich immer klar war, ich werde Karate-Lehrer. Da gab es nie irgendwie eine andere Entscheidung.
Wie ist Karate denn so aufgebaut? Und Katas gibt es ja auch und was ist das genau?
Karate besteht im Großen und Ganzen aus Schlagen, Treten und Blocken, das sind so die Hauptelemente. Das Ganze wird dann aufgeteilt in Techniktraining, Katas sind Formen, also festgelegte Abläufe, die dann geübt werden und halt auch Partnertraining, wo man halt miteinander Kampfübungen macht. Im Grunde genommen ist das Training genau auch so aufgebaut, wir üben ein paar Techniken, gehen damit an einen Partner, schauen, ob das funktioniert. Und am Ende wird eine Form gelaufen oder mittendrin, damit man das auch für sich üben kann.
Gibt es da auch so etwas wie Krafttraining auch dabei?
Ja, Krafttraining, Gymnastik, Gleichgewicht gehört alles mit dazu, ne, ist immer Teil des Unterrichts und wird bei den Kindern, Jugendlichen mehr gemacht als bei den Erwachsenen. Und ist festen Teil vom Training des Karate.
Okay, es gibt ja auch noch so Gurte und Dane ab dem schwarzen Gürtel. Könnt ihr das vielleicht genauer erklären?
Mhm. Susanne, magst du das mal erklären?
Ja, genau. Also, normalerweise startet man bei uns im Karate mit dem weißen Gürtel. Das ist für die Anfänger. Und bei jedem Gürtel, den man absolviert, macht man so eine Gürtelprüfung. Da wird halt das Wissen, was man für dann diesen bestimmten Gürtel gerade braucht, gewissermaßen abgefragt. Da muss man halt, wie eben schon gesagt, Techniken machen, Partnertraining, Kata laufen. Und die Gürtelreihenfolge ist wie folgt. Wir starten mit Weiß, dann kommt Gelb, Orange, Grün, Blau und nochmal Blau. Von Blau gibt es zwei. Dann kommt Braun, davon gibt es drei Stück. Und dann kommen die schwarzen Gürtel, die heißen dann Dan, wie du eben schon gesagt hast. Von denen gibt es dann 10 Stück.
Mhm. Manchmal gibt es ja auch rot symbolisierte Gürtel. Was bedeuten die denn? Also die sieht man zum Beispiel oft in Serien oder so.
Mhm. Rote Gürtel werden oft eingesetzt, gerade so in kleineren Verbänden oder anderen Stilrichtungen, entweder als, das ist der große Ober-Obermeister, weil es halt eine starke Farbsymbolik ist. Für uns ist der rote Gürtel nur auf Wettkämpfen und dann hat ein Kämpfer zum Beispiel den weißen, ein Kämpfer den roten Gürtel und die Kampfrichter dann entsprechend eine Fahne, wo man dann Punkte anzeigen kann oder wer von beiden gewonnen hat.
Okay. Ist es eigentlich nicht so, also kann es gefährlich sein, fremden Personen diesen Kampfsport eben beizubringen, da sie sich trotz der Regeln die Kunst missbrauchen können? Also es gibt ja auch Regeln, also vielleicht könntet ihr die auch noch kurz erklären, so zusammengefasst.
Es gibt durchaus Regeln im Karate, so ein Ehrenkodex. Ne? Wir arbeiten mit Schlägen, Tritten und das kann auch durchaus gefährlich werden in den falschen Händen. In der Regel sind aber die Leute, die Karate machen, nicht der Typ dafür, ich gehe jetzt raus und hau irgendjemand auf die Nase oder sowas. Ja, gerade so diese ganze Philosophie und der Hintergrund vom Karate, dieser, ich nenne mal spiritueller Teil, ne, der ist da schon stark vorhanden.
Mhm. Und zu betonen ist vielleicht, dass wir Karate nicht machen, um zwingend jemanden zusammenzuschlagen, sondern in erster Linie, um uns zu verteidigen. Und eben nicht den Streit anzufangen.
Gibt es denn Konsequenzen, wenn man eben diese Regeln eher missbraucht?
Ja, gibt es. Einmal gibt es unser Gesetz. Wenn man jemand anderen schlägt, ist das eine Straftat. Zum anderen, für mich gilt, wenn irgendeiner meiner Schüler das irgendwie missbrauchen sollte, braucht er zu mir nicht mehr zu kommen.
Mhm. Welche Altersklassen unterrichtet ihr denn und ab wann empfehlt ihr vielleicht so mit Karate zu beginnen?
Karate ist grundsätzlich für alle Altersklassen geeignet. Wir fangen bei uns in der Karateschule mit den Jüngsten mit 4 an. Mein jüngster Schüler hatte angefangen, der war 3,5 gewesen, war aber einfach schon ein bisschen weiter und hat das alles super mitgemacht. Und da ist ein sehr spielerischer Anfang vom Karate, da ist noch gar nicht so viel Technik, Training und sowas mit dabei. Dann natürlich Kinder, Jugendliche können jederzeit einsteigen, für die Erwachsenen auch. Da muss man halt immer schauen, wie es so mit Arbeitsalltag, Familie und jeder hat ein Privatleben, dass man da irgendwie noch diese Zeit mit einbaut. Mein ältester Schüler hat mit 72 angefangen und hat fast 10 Jahre lang Karate gemacht, ja, bis er dann leider verstorben ist, aber das war tatsächlich mit 72 nochmal irgendwie eine Kampfkunst zu starten, ist schon echt Respekt wert.
Mhm. Susanna, wie ist es für dich, auch mit der Schule und so, dass du dann gleichzeitig auch noch Karate-Trainerin bist?
Ja, ich muss sagen, also an manchen Tagen ist es dann schon etwas stressiger, halt weil man, klar, jetzt auch in der Oberstufe habe ich halt auch Nachmittagsunterricht und sowas relativ häufig. Aber ich muss sagen, Karate-Training macht mir eigentlich ziemlich viel Spaß und wenn ich das wahrnehmen kann, dann versuche ich das auch immer. Klar, manchmal muss man irgendwie verlegen oder sich Vertretung suchen, weil es halt einfach nicht anders geht. Aber es macht mir unglaublich viel Spaß und das würde ich auch gerne weiterhin so fortführen.
Und wie lange unterrichtet ihr beide schon?
Ich unterrichte über 20, 30, 35 Jahre. Gerade mal überschlagen. Genau.
Genau, ich unterrichte seit 2023, das wären jetzt 3 Jahre.
Cool. Aber Susanna, von Ronny wissen wir ja schon, wie er so etwa so zu Karate gekommen ist. Wie war es denn bei dir so?
Das war eigentlich ganz lustig. Also ich wurde damals in der Grundschule von einem Jungen immer aus meiner Klasse geärgert. Und meine Eltern hatten da schon überlegt, okay, vielleicht stecken wir sie irgendwo hin. Es gibt ja hier in Bad Schwalbach auch vom städtischen Turnverein irgendwie so, da wird Judo angeboten, irgendwie sowas. Und wir sind dann, als Ronny sein Dojo in Bad Schwalbach die neuen Räumlichkeiten eröffnet hat, sind wir an der Eröffnungsfeier vorbeigelaufen und meine Eltern waren so, boah, Karate, das ist genau das, was wir Susanna so anbieten können. Und dann haben wir uns erkundigt und eine Woche später stand ich im Probetraining. Und ja, seitdem bin ich da nicht mehr weg.
Das ist auf jeden Fall eine sehr lustige Geschichte, aber ja. Susanna, woher kennst du denn Ronny und was hat dich dazu bewegt, dann auch Trainerin zu werden? Weil, ja.
Also klar, Ronny kenne ich natürlich vom Training, so ist mein Lehrer. Und ja, gut, die 10 Jahre, die ich jetzt schon dabei bin, so, dann kennt man sich halt eigentlich ganz gut. Wie das mit dem Trainer sein angefangen hat. Ich glaube, ich habe ihm gegenüber dann mit, wie alt war ich, 15, 16 mal erwähnt, dass so Trainer sein, dass ich das mal gerne irgendwie ausprobieren würde. Und irgendwann hat er mich halt gefragt, ob ich als Co-Trainerin mal beim Training dabei stehen möchte, ob ich mir das angucken möchte. Und ja, das habe ich dann eigentlich immer regelmäßig gemacht. Und dann kam auch irgendwie auf so, ja, wenn du Trainerin sein möchtest, gibt es vom Deutschen Olympischen Sportverein die Trainerausbildung. Da kann man so seine Trainerlizenz machen und sowas, ob ich da drauf Lust hätte. Und ja, habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ganz cool, weil mit den Kindern zu arbeiten ist ja eigentlich, macht super viel Spaß und warum nicht?
Mhm. Hat sich viel in deinem Leben verändert, als du diese Entscheidung getroffen hast, Trainerin zu werden?
Ja, irgendwie schon. Also es war jetzt nicht irgendwie so, den Umständen irgendwie hat sich viel verändert, aber es war halt einfach so, man hat mehr trainiert, das heißt so, man selber kommt auch weiter und es hat mir als Mensch einfach super viel mitgegeben, halt mit Kindern zu interagieren, mit aber auch anderen Menschen und diese ganzen Erfahrungen, die dann halt mitkommen, halt zu machen. Und ich würde sagen, dahingehend hat sich schon sehr viel innerlich geändert.
War das eigentlich schon immer so dein Traumberuf oder was waren so deine Traumberufe als Kind und auch Ronnys?
Also Traumberuf war es tatsächlich nicht. Also ich weiß noch, auf so einem Blatt im Kindergarten habe ich geschrieben, das möchte ich später werden und da stand dann Prinzessin. Also ja, okay. aber durch dieses Trainersein habe ich gemerkt, okay, ich möchte später auf jeden Fall mal was mit Kindern machen. Vielleicht nicht unbedingt genau Karate-Lehrerin, könnte ich mir zwar vorstellen, aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, okay, mit Kindern komme ich sehr gut klar und das würde ich auch später gerne mal machen. Und das Trainersein kann man ja dann trotzdem fortführen.
Mhm. Mhm. Ronny, was war denn dein Traumberuf als Kind?
Ich wollte Schäfer werden. Mit so einer Schafherde durch die Welt ziehen, das war mein Traumberuf.
Cool.
Alternativ hätte ich noch Schmied in Betracht gezogen. Mhm. Ja, aber wie gesagt, durch das Karate-Training war dann irgendwann klar, ja, es gibt nur Karate. Mhm. Ich musste von meinen Eltern aus eine Ausbildung machen. Ich bin Elektriker geworden. Mhm. Das hat aber auch wirklich nur die Ausbildungsdauer und dann war ich auch schon quasi selbstständig.
Mhm. Muss man manchmal Japanisch können, um Karate zu machen?
Es wäre schon gut, wenn man so die Grundbegriffe mit der Zeit lernt, weil der Karateunterricht ist viel mit japanischen Begriffen, also gerade so Techniken und so weiter, ist alles in Japanisch. Ich versuche immer wieder die deutsche Version oder was es bedeutet zu erklären. Aber zwangsläufig ist es so, dass man irgendwann ein bisschen Japanisch kann, von 1 bis 10 zählen oder zumindest die Blocktechniken, Schlagtechniken kennt, weil man am Anfang die auch seinem Partner sagt, was man macht. Und ich habe jetzt über die Jahre halt auch durch viel japanischen Kontakt so die einen oder anderen Sätze aufgeschnappt und verstehe das eine oder andere, aber um wirklich eine Unterhaltung zu führen, reicht's nicht.
Wir haben gehört, dass du auch Ernährungsberater bist und wie ist das dazu gekommen? Also wie ist Wie ist es dazu gekommen?
Ja, ich bin ja als Karatelehrer selbstständig und wenn man so anfängt, seinen Traum zu verwirklichen, klappt nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. Und dann muss man den einen oder anderen Umweg nehmen und meiner führte immer über Sport und Ernährung und habe zwischenzeitlich neben der Karateschule auch im Sportstudio gearbeitet und habe da Ernährungscoaching-Fortbildungen gemacht, war Gesundheitstrainer und halt auch im Fitnessbereich Fitnesstrainer gewesen. Und Fortbildungen finde ich wichtig. Ich habe meinen Kampfkunstpädagogen gemacht als Weiterbildung und um einfach mein Wissen noch größer zu gestalten, wollte ich halt einfach noch diesen Ernährungsberater hinten dranhängen und habe dann das Studium als Fernstudium halt noch gemacht.
Ronny, du bist ja seit 20 Jahren Karate-Trainer, also 35 oder so?
Seit 20 Jahren bin ich selbstständig.
Okay, du bist ja dann seit 20 Jahren dann Karate-Trainer und du hast ja das Dojo in Bad Schwalbach seit 10 Jahren vor 10 Jahren eröffnet. Wo hast du in den 10 Jahren davor deine Trainings gegeben?
Ich bin ja ursprünglich aus Weilburg und habe da im Turnverein schon die Kinder- und Jugendgruppen gemacht und unterrichtet und bin dann quasi mit meiner Selbstständigkeit nach Bad Camberg gegangen. Da hatte nämlich mein Kumpel seine Karateschule eröffnet und da bin ich erstmal mit eingestiegen. So, über das Fitnessstudio, wo ich dann weiter gearbeitet habe, hatte ich auch die Möglichkeit, die Räume zu nutzen und dort weiter meine Karate-Stunden zu geben, bis ich dann letztendlich gesagt habe, gut, ich brauche mein eigenes Dojo und jetzt suche ich mir was. Und da war mein erster Weg, nach Bad Schwalbach zu gehen, weil das für mich so von der örtlichen Trennung her am logischsten vorkam. Und habe da 2013 unten beim Rewe gegenüber mein erstes Dojo eröffnet.
Mhm. Also es ist so, 10 Jahre ist ja schon ein großes Ding. Und gibt es denn so ein Jubiläum oder gab es?
Wir hatten, letztes Jahr war das 10-Jährige vom Dojo in Bad Schwalbach, da hatten wir auch eine Jubiläumsfeier. Da haben wir im Prinzip alle Mitglieder eingeleitet, es gab eine Hüpfburg für die Kinder und... Ja, wie halt so eine Jubiläumsfeier ist.
Okay. Und wer sind von euch beiden die größten Karate-Vorbilder? Weil es gibt ja auch diese Senseis aus Japan und so.
Mein größtes Vorbild ist Ochi-Sensei, unser Bundestrainer in Deutschland. Einmal ist er ein sehr, sehr guter Karateka, ein sehr netter und herzlicher Mensch. Und von seinen Erfolgen her bis heute unerreicht als fünffacher All-Japan-Champion. Und das hat bis, wie gesagt, heute noch keiner geschafft.
Cool. Und Susanna, wer ist dein größtes Karate-Vorbild?
Also zum einen natürlich Ronny, weil er ist mein Lehrer und er ist super cool. Aber zum anderen so von den japanischen Meistern... Naka-Sensei, eine absolut bewundernswerte Persönlichkeit, also er macht nicht nur Karate, habe ich das Gefühl, so diese ganze Person, die mit ihm kommt, seine Persönlichkeit, aber auch wie er sein Training gestaltet und dass er vermittelt, dass Karate so viel mehr ist, als einfach nur schlagen und treten und einfach machen, so wie viel dahinter steckt, finde ich halt extrem inspirierend und extrem bewundernswert. Und er hat dann noch so eine leichte, lockere, freundliche Art und Weise, wie er so dann da vorne steht und sein Training gibt. Und das ist halt einfach schon irgendwie super cool.
Seid ihr den beiden schon mal begegnet?
Oft.
Ja, genau. Also Naka-Sensei haben wir normalerweise jedes Frühjahr sogar hier in Deutschland, weil wir in Bad Camberg dann immer einen dreitägigen Lehrgang organisieren, wo Naka-Sensei dann halt Training gibt für die Leute hier in Deutschland. Genau, aber man trifft den tatsächlich auch so bei anderen Lehrgängen ganz europaweit, wenn man dann mal dahin kommt.
Cool.
Musstet ihr schon mal jemals etwas vom Karate anwenden, also zum Beispiel in so einem Ernstfall?
So auf der Straße oder in einem Restaurant oder so?
Zum Glück meistens nicht. Durch meinen beruflichen Werdegang hatte ich mal eine Zeit, wo ich als Security gearbeitet habe. Und klar, da musste ich das eine oder andere mal anwenden. Aber tatsächlich nie irgendwie, dass es zu einem wirklichen Ernstfall wurde. Allein die Präsenz, die das Karate irgendwann einem vermittelt oder gibt, reicht meistens schon aus, dass die meisten sagen, ja, also okay, ist gut.
Okay, und Susanne?
Ja, bei mir eigentlich auch nicht. Also ich werde auch sehr oft von den Kindern gefragt, boah, hast du dich schon mal geprügelt? Und dann sage ich immer, nö. Weil je länger man Karate macht, desto mehr merkt man eigentlich, okay, sich mit jemand anderem zu prügeln, das will man eigentlich gar nicht, ist eigentlich immer doof. Und wenn man dann mal in so einer Konfliktsituation ist oder es halt irgendwie einfach brenzlig werden könnte, lernt man halt auch durchs Karate, das ist das, was wir den Kindern auch immer versuchen zu vermitteln, davon wegzugehen und sich aus der Situation rauszubegeben, dass es halt gar nicht erst so weit dazu kommt, dass man Karate wirklich nur im Ernstfall anwendet, aber dass man versucht, dass es nicht dazu kommt.
Und was war eure lustigste Erfahrung als Karate-Trainer und Trainerin?
Oh je.
Oh Gott.
Das hier.
Ja, das stimmt.
Interessant.
Ja, vielleicht noch irgendwas anderes. Vielleicht ist irgendwas mal im Dojo passiert, dass so etwas witzig war.
Ich bin mal hingefallen beim Treten.
Das passiert doch immer.
Oh. Ach, was ich immer ganz lustig finde, wir machen ja auch Training nicht nur in Bad Schwalbach, sondern auch in Taunusstein. Und dann steht vorne stehen dann immer so zwei Plastikkerzen, die man normalerweise so aus- und anmachen kann. Da sind aber gar keine Batterien drin. Und wir haben den Kindern irgendwann mal gesagt, wenn ihr euch ganz doll anstrengt und das richtig gut macht, dann leuchten die Kerzen auf, weil das ist der Geist des Karate. Und tatsächlich, da sind ja keine Batterien in den Kerzen drin, also die gehen ja gar nicht an. Und manchmal sind die Kinder dann so, wir haben uns voll angestrengt, ich habe die Kerze flackern sehen. Und ist immer so, ah ja, okay, cool, schön, dass ihr euch anstrengt.
Ich habe auch mal gehört, dass ihr den Kindern erzählt, wenn sie einen neuen Gürtel habt, weil die sind ja immer voll schwer zu binden, dass ihr denen erzählt, so, ja, wenn ihr euch anstrengt, dann wird der wieder ganz normal und dann könnt ihr ihn besser zubinden.
Ja, ich erzähle ganz oft ganz viel Blödsinn und doofe Storys für die Kinder. Manche werden auch geglaubt, manchmal kommt man mir aber auch auf die Schliche und dann heißt, ah, das ist der immer doofe Sachen erzählt.
Was denn noch zum Beispiel?
Dass ich 400 Jahre alt bin.
Oh ja, stimmt.
Ja, ich kann auch übers Wasser laufen und so.
Wart ihr schon mal in Japan und wenn ja, was habt ihr dort so erlebt?
Wir waren Anfang des Jahres über die Osterferien in Japan. Wir haben ganz viel erlebt. Wir waren in Tokio, Osaka und Kyoto, haben so eine kleine Rundreise gemacht. Und der eine Teil war einmal, klar, Urlaub, Sightseeing machen, aber zum anderen haben wir auch trainiert und waren im Hombu-Dojo, das ist der Hauptsitz unseres Karateverbandes in Japan, und haben dabei Hirayama-Sensei trainiert. Das ist die weltweit höchst graduierteste Frau, die es gibt. Die hat den 7. Dan.
Cool. Gibt es denn auch jemanden mit 10 Danen?
Der 10. ist ein Ehrendan, den bekommt man gar nicht mehr zu Lebzeiten, sondern wenn man in Lebzeiten den 9. geschafft hat und dann im hohen Alter verstirbt, bekommt man den 10. ehrenhalber mit ins Grab gelegt.
Und nur so als Frage aus Interesse, wenn man jetzt, keine Ahnung, 40 Jahre alt ist und den 9. Dan hat und dann eben leider verstirbt, kriegt man den 10. Dan dann trotzdem?
Wenn man den 9. zu Lebzeiten hatte, ja, bekommt man den 10. okay, dazu. Ja. Wobei mit 40 Jahren ist es fast unmöglich, den 9. Dan zu bekommen, weil unser Reglement sagt, dass man für den 1. Dan ein Jahr Vorbereitungszeit hat, für den 2. dann 2 Jahre Vorbereitung, 3. dann 3 und so weiter. Und dann kommen allein schon über 40 Jahre, glaube ich, zusammen, bis man zum 9. kommt.
Okay. Also nochmal zu Japan. Was war denn das Beeindruckendste, was ihr dort erlebt habt? Wart ihr auch irgendwo anders als Karate oder so?
Ja klar, also wie gesagt, wir waren ja in den großen Städten wie Tokio und Osaka und Also ich hätte mir nie vorstellen können, wie groß Tokio eigentlich ist. Also es war wirklich so eine riesige Stadt und auch so facettenreich. Und was war das Krasseste? Es gibt so viele coole Sachen über Japan.
Schieß los.
Ich vermisse Japan auch voll. Was ich auf jeden Fall, was ganz oben auf der Liste steht, ist, dass wir an einem Tag außerhalb von Tokio ein bisschen gewandert sind auf einen Berg. Und von diesem Berg aus hatte man so eine Sicht auf den Mount Fuji, diesen großen Vulkan, der in Japan ist. Und den sieht man eigentlich relativ selten nur. Ich glaube nur irgendwie 32 Tage im Jahr. Und wir waren an einem Tag dort, wo der Himmel einfach so komplett klar war und man hat den Berg richtig gesehen. Und das war so cool einfach. Mhm. Was auch toll war, was auch so einem so Gänsehaut gegeben hat tatsächlich, war, als wir in Kyoto waren, im Kiyomizu-Tempel, genau, ja. Das ist so... ja, große Tempelanlage mit diesen japanischen Toris, diesen Holzbögen, diesen rot angemalten.
Ja.
Und da sind wir durch diese Tempelanlage gelaufen. Und es hat an dem Tag geregnet, aber es war so eine schöne Stimmung eigentlich. Mhm. Und ich weiß nicht, so man hat so dieses Gefühl halt gehabt, so, ich weiß nicht, wie beschreibt man das? Ist
gleich in einem Anime.
Ja, genau so. Es war wirklich sehr, sehr cool. Und natürlich Essen in Japan, also so eine Schale Ramen mit Nudelsuppe. Oh, das war schon toll.
Was war denn da alles drinnen, so was Interesse halber?
Die Ramen-Nudeln sind Nudeln, Suppe und Fleisch, Ei, bisschen Gemüse. Aber es ist, wenn man diese Suppe isst, das gibt so ein schönes, warmes, ruhiges Gefühl. Und man hat so irgendwie Kraft für den ganzen Tag.
Genau, wenn man dann so, keine Ahnung, 12 Uhr, man sitzt im Restaurant, hat seine ersten 10.000 Schritte gemacht und ist eigentlich komplett kaputt und dann kriegt man so eine Schüssel mit Ramen, dann isst du die und danach fühlst du dich einfach wie neugeboren. Das ist wirklich cool.
Ja, da spürt man so auch manchmal so die Liebe, die in das Essen da reingeschrieben wurde.
Ja.
Nochmal zurück auf die Gürtel, welche habt ihr denn?
Ich habe den 4. Dan.
Und ich habe den 1. Dan.
Und in 5 Jahren kriegst du dann den 6. oder wie?
Vielleicht. Erst mal den 5. machen.
Ja. Habt ihr vielleicht noch irgendwas, was ihr vielleicht so ergänzen wollt? Achso, nochmal zu Japan. Also, wie ist es denn mit dem Fliegen?
Ich hasse Fliegen.
Ich habe gehört, dass du eine sehr große Flugangst hast.
Ja, ich habe eine riesige Flugangst. Da ich beruflich halt auch sehr viel fliegen muss, habe ich mich mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt, aber es ist immer noch nicht toll. Ich sitze einfach nur noch verkrampft im Flieger, gucke in den Fernseher und warte, dass es rum ist. Und ja.
Also ich bin tatsächlich nach Japan zum ersten Mal geflogen. Vorher saß ich noch nie in einem Flugzeug und ich fand es eigentlich völlig in Ordnung. Es war ein bisschen kalt, aber sonst war es wirklich in Ordnung, kann man machen.
Ja. Wie war denn die Aussicht aus dem Fenster? Also Ronny hat wahrscheinlich nicht rausgeguckt, aber Susanna.
Ich hatte vor mir einen Fernseher mit der Kamera nach unten, wie man landet.
Oh nein.
Oh Gott, das war das Allerschlimmste. Ich dachte wirklich, oh nein. Oh nein. Bitte. Ich gucke da nicht hin, aber ich konnte nicht weggucken.
Ja, also ich hatte leider keinen Platz am Fenster, sondern wir saßen so im Mittelgang. Aber man hat immer so ein bisschen rausgucken können, wenn gerade nicht irgendwer davor gesessen hat oder so. Es war schon sehr cool eigentlich.
Mhm.
Also ja, auch als wir dann irgendwie über Japan nach Tokio geflogen sind, hat man wohl auch den Mount Fuji irgendwie aus dem Flugzeug rausgesehen.
Mhm.
Ich leider nicht. Aber also über den Wolken zu sein, ist schon cool.
Ja, also ich stelle mir das total vor. Ich persönlich bin noch nie geflogen. Du, Melissa?
Ja, also ich bin schon mal geflogen, das war aber auch mein erstes Mal. Es war sehr, sehr spannend, also besonders so das Abheben und das Wiederlanden. Also Landen war ein bisschen Bauchkrummeln, aber sonst war es sehr, sehr schön, auch die Aussicht von oben, besonders wenn man so gerade nicht so bewölkt ist und man so unter sich gucken kann, wie so die ganzen Städte da sind. Man so ganze Türme sieht, Seen, das Meer. Und ja, ich fand aber tatsächlich, am Flughafen war es sehr, sehr stressig. Also mich und meine Mutter hatten auch sehr viele Auseinandersetzungen mit diesem Flughafen, weil es war so groß und so voll, weil wir sind ja von Frankfurt geflogen. Und es war so, so voll und dann das Gate zu finden und dann Tickets und alles, das war sehr, sehr stressig. Aber
Es hat sich gelohnt. Das ist gut. Und als ihr dann eben so gelandet seid, konntet ihr euch so ein bisschen zurechtfinden, weil ich weiß jetzt nicht, ob ihr Japanisch könnt, weil es ist ja logischerweise dann leicht auf Japanisch und Englisch. Also wie kamt ihr da so zurecht?
So die großen Städte, die sind schon sehr gut. Die haben alles in Japanisch und in europäischer Schrift stehen. Und man kommt da wirklich sehr gut zurecht. Die öffentlichen Verkehrsmittel in Japan sind super. Man kommt mit einem Ticket überall hin, ob U-Bahn oder Zug. Und es ist alles pünktlich. Von daher klappt das echt prima. Ich war jetzt das dritte Mal in Japan gewesen. Von daher kannte ich mich auch schon ein bisschen aus. Und deswegen war das eher so ein Routine-Ding, als sich neu finden. Aber mein erster Aufenthalt in Japan, kann ich mich erinnern, da war auch erstmal gucken, wo muss ich überhaupt hin. Es ist alles wirklich riesig und voll. Es ist die größte Stadt der Welt und ja, da braucht man ein bisschen, um sich zurechtzufinden.
Was schätzt ihr denn, also wisst ihr, wie viele große Senseis es quasi gibt, also in Anführungsstrichen? Also so berühmte?
Es gibt viele berühmte große Senseis und das ist auch ganz gut so, weil jeder lernt auf unterschiedliche Art und Weise und jeder hat also seinen persönlichen Favorite, den er gerne besucht oder wo er trainiert oder wo man versucht halt nachzuahmen oder dahingehend besser zu werden. Und deswegen kann man gar nicht sagen, ja, das ist der Beste, das ist der Schlechteste oder sowas, sondern jeder hat seine Qualität und ich denke, das ist auch ganz wichtig, weil es gibt ganz viele unterschiedliche Menschen.
Melissa, hast du noch eine Frage oder so?
Ich wollte nur sagen, es war sehr, sehr spannend, also dass man mal in diese Welt kommt. Aber die ganze Zeit, wo wir darüber geredet haben, dass Karate nicht nur da ist, um zuzutreten und so etwas, sondern auch so ein bisschen mit dem Geist und sowas zu tun hat, was bedeutet so für euch denn die innere Balance?
Innere Balance. Also ich...
Ja, man kann sich das Leben nicht aussuchen, sondern muss gucken, wie man darin zurechtkommt. Und Karate gibt da einem schon so eine gewisse Stärke, Ruhe, Gelassenheit, einfach halt auch mit Widrigkeiten umzugehen. Dass man nicht immer gleich so in Stress und Panik verfällt, sondern Sachen einfach auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und dann ist es meistens gar nicht mehr so schlimm.
Und findet ihr, dass Karate in den Serien so gezeigt wird, wie es wirklich ist, oder ob es da sehr verändert ist, wie zum Beispiel in Karate Kid oder Cobra Kai, also in so großen Serien, wo es hauptsächlich um Karate geht, wird das da so richtig dargestellt oder ist das so ein bisschen verändert?
In den meisten Fernsehproduktionen ist nicht mal Karate drin.
Okay, das ist dann auch mal spannend, weil man denkt ja immer, man guckt sich Karate an, aber man sieht, man weiß es ja nicht ganz genau, weil
in dem Neuverfilmung von Karate Kid mit Jaden Smith und Jackie Chan, die machen zum Beispiel Kung Fu. Das hatte gar nichts mit Karate zu tun. Oder auch in dem Klassiker von Karate Kid, Mr. Miyagi hat nie Karate gemacht. Der hat einfach von einem Choreografen gesagt, kriegt hier, muss jetzt so und so machen und dann war das Karate.
Upsi, da ist das. Also, wenn man jetzt diesen Film eben guckt und so sagt, boah, das mache ich jetzt auch genauso, wie die das machen und denken, die würden Karate machen.
Auch diese Cobra Kai-Serie, ne? Es ist vieles choreografiert und es muss fürs Fernsehen gut aussehen und das passt halt nicht wirklich zum Karate, wie es wirklich ist. Mich hat mal eine Mutter gefragt, die schickte mir ständig Videos aus Cobra Kai, wie irgendwelche Kämpfe und sowas sind und hat mich gefragt, warum das Karate in Amerika so viel besser ist als bei uns.
Okay.
Ich habe darauf nicht geantwortet. Ich dachte mir, gut, es ist eine Serie, es muss gut aussehen.
Das ist nicht in Ordnung.
Aber was denn in den Serien... Also groß anders als jetzt im richtigen Karate zum Beispiel, der Unterschied zwischen manchen Kung-Fu-Techniken als im Karate?
Es sind ja Kampfkünste, die sich über Jahrtausende entwickelt haben und die haben alle ihre Daseinsberechtigung und unterschiedliche Ansätze, wie man mit Konflikten umgeht. Oft hat man dann halt für Filme, Fernsehen, Sachen, es muss halt actionreich sein, es muss dynamisch sein, die Schauspieler dürfen nicht verletzt werden und so weiter. Und dann muss man da irgendwie so einen Kompromiss eingehen. Der Kick sieht zwar gut aus, geht aber dran vorbei oder es sind irgendwelche Drehungen mit drin, damit es einfach noch spektakulärer wirkt, was aber in einem realen Kampf viel zu viel Zeit kosten würde, in der ein erfahrener Kämpfer einfach was machen könnte.
Ich habe noch eine persönliche Frage, und zwar ist Karate euer einziges Hobby oder habt ihr vielleicht noch so andere Interessen?
Ich habe Karate zu meinem Beruf gemacht, ansonsten mag ich es zu kochen, das würde ich noch so als mein Hobby bezeichnen, und Bogenschießen finde ich noch ganz gut.
Bogenschießen.
Genau, das mache ich ganz viel im Sommer. Ja, ansonsten wandern, draußen in der Natur sein, ich habe einen Hund, bin mit dem viel unterwegs. Ja.
Und Susanna?
Ja, also klar, Karate ist großer Teil von dem, was ich so in meiner Freizeit mache. Aber ich zeichne auch sehr gerne, digital oder analog, je nachdem, was sich halt anbietet. Ich habe früher auch sehr viel gelesen, mittlerweile ist nicht mehr so viel, weil halt manchmal die Zeit einfach fehlt. Ja, und sonst, ich weiß nicht, ob man das als Hobby bezeichnen kann. Ich gucke halt, dass ich irgendwie rauskomme mit meinen Freunden, vor allem jetzt irgendwie im Frühling, Sommer, dass man was erlebt, dass man irgendwo hingeht, irgendwas Cooles macht. Ja.
Und Ronny, du hast ja gesagt, du magst kochen total gerne. Was kochst du denn am liebsten und was ist so dein Lieblingsgericht?
Kochen tue ich vieles. Ich bekomme immer einmal im Monat so eine Kochzeitschrift, da probiere ich immer mal das eine oder andere aus. Ansonsten, ja, bunt weg alles, was die Saison und der Markt hergibt. Auch einfach mal ohne Rezept probieren.
Ja. Wohnt ihr denn in der Nähe von dem Dojo?
Susanna näher als ich.
Also ja, ich wohne relativ in der Nähe. Ich glaube, zu Fuß habe ich 2,5 Minuten, wenn überhaupt.
Ich wohne einen Ort weiter.
Oh, ja.
Ich habe aber mal eine Zeit lang in meinem Dojo gewohnt.
Oh, okay.
Ich hatte 3 Monate lang keine Wohnung und dann habe ich in meinem Dojo übernachtet.
Das bietet sich aber auch ganz gut an.
Ja.
Bisschen nachts trainieren, wenn man nicht schlafen kann.
Genau.
Hast du das denn auch in der Tat umgesetzt?
Nein. Nein, ich habe den ganzen Tag über trainiert und dann war ich abends echt froh, wenn ich die Füße mal hochlegen kann und ein bisschen entspannen kann.
Okay, hast du noch eine Frage?
Nö, also bei mir war es alles.
Okay, und habt ihr vielleicht auf eine bestimmte Frage gehofft? Ihr könnt alles raushauen.
Ich tatsächlich kam ohne irgendwelche Erwartungen.
Ich auch.
Okay, also ihr habt jetzt nichts mehr, was ihr so thematisieren wollt? Haben wir vielleicht irgendwas vergessen?
Vielleicht, um an der Stelle Werbung zu machen, wann unsere Trainingszeiten sind und wer kommen darf.
Okay, haut raus.
Auf unserer Webseite JKA Karateschule könnt ihr alles nachschauen.
Ein Werbespot.
Okay. Absolut. Okay, Leute, das ist unsere erste Werbung. Also,
nein. Das ist schon mehr.
Oh.
Okay, wir blenden das rein. Kurzwerbung. Okay.
Leider kein Videopodcast.
Ja. Es war sehr witzig. Es war sehr schön, dass ihr da wart. Und Ronja, willst du beenden?
Ja, also Dankeschön und
okay. Ja, also an alle Zuhörer, das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe auch, dass es auch für unsere Zuhörer spannend war, aber ich glaube schon.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön.
Dankeschön.
Bitteschön.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao, ciao.